Eine Methode geistlicher Hilfe, geistlicher Heilung ist die Hagiotherapie. Kein Name ist so verknüpft mit dieser Therapie wie der von Professor Tomislav Ivančić aus Zagreb. Geboren wurde er 1938 in Davor, Kroatien, studierte Theologie und Philosophie und schloss beide Studiengänge mit dem Doktortitel am Gregorianum in Rom ab, bevor er 1966 in der Erzdiözese Zagreb zum Priester geweiht wurde. In dieser Berufungsaufgabe Priester bewegt Ivančić, was andere Menschen bewegt. Vielerlei persönliche Erlebnisse veranlassen ihn, Hilfe bei Gott zu suchen, mit dem er im Gebet verbunden ist. In seinen Büchern und Beiträgen von Zeitschriften, aber auch Vorträgen gibt er wieder, wie er selbst gerungen, was er erprobt und entdeckt hat. Er entschlüsselt, welche Heilmittel der Leib Christi, die Kirche, uns zu geben vermag. Zeugnisse zahlreicher Menschen, welche Exerzitien von Professor Ivančić besuchten, belegen diese Hilfe. Seine Glaubensseminare in vielen Ländern Europas und in Übersee führen viele Tausende zu einem neuen geistlichen Aufbruch. Einem besonderen Ruf folgend initiierte er in Zagreb eine katholische Hilfsstelle für Menschen in geistlicher Not, die bereits in anderen Ländern Schule macht. In der Hagiotherapie geht Ivančić der Ursache menschlicher Beschwerden auf den Grund, um dort anzusetzen, was ganzheitliche Rettung bringt. Es gilt erst einmal, das Leid des Menschen sowie das Heil, das Jesus Christus ist, realistisch zu sehen, um beides annehmen zu können. Dem Professor an der katholischen Fakultät in Zagreb, er ist übrigens zurzeit Dekan, ist die Theologie nebst Kenntnissen in anderen Wissenschaften nur Voraussetzung zu seinem Wirken, die durch eine persönliche Beziehung zu Gott erst fruchtbar wird. Persönlich begegnen konnten wir Professor Tomislav Ivančić im Herbst des Jahres 2005 in Vigradsbad, wo Exerzitien stattfanden. Unsere CD-Dienstleiterin Renate Mewes konnte dabei folgende Aufzeichnung in etwa 15-teilig mitschneiden. Direktor Prior Thomas Rimmel begrüßte dabei den Professor aus Kroatien.
Liebe Damen und Herren, liebste Schwestern und Brüder im Christo, ich begrüße Sie und ich habe nicht alles gehört, was vorher der Herr Direktor und Herr Prior über mich gesagt haben und alles, was wir zu tun haben. Aber ich kann nur danken, danken und danken, was Sie gesagt haben. Und ich danke besonders Gott, dass ich Sie jetzt hier sehe. Trotzdem, dass Sie jetzt eine Woche der Arbeit haben, die sind Werktage, trotzdem sind sie gekommen. Und wenn ich mich frage, warum, dann gibt es keine rationale Grundlage dafür. Nur eine, die viel, viel tiefer in uns sinkt und liegt. Wir wissen ja, dass wir alle Gäste auf dieser Erde sind. Sie wissen ja, dass wir nur unterwegs für kurze Zeit hier auf der Erde sind. Und jeder von uns ist bewusst, dass er nicht eigenes Leben in der Hand hat. Jeder von uns steht in einer Angst, jetzt, morgen oder übermorgen von der Erde wegzugehen. Und wohin? Und warum? Jeder von uns weiß, dass diese Erde nicht unsere Erde ist. Wir sind nur zu kurz auf diese Erde gekommen. Und nur zu kurz dürfen wir etwas hier tun. Aber wohin dann? Wo sind die Menschen, die vor uns gelebt haben? Was wird mit uns sein? Woher kommen die Kinder zu uns? Woher kommen sie? Wir wissen eigentlich, dass wir mit der Erde nicht zurechtkommen können, ohne den Autor der Erde. Aber wo ist der Autor? Wer ist der Autor? Gibt es Gott wirklich? Wo denn? Warum zeigt er sich uns nicht jeden Tag? Warum ist es so schwer, mit Gott in Verbindung zu treten? Jeder von uns ja weiß, dass wir wirklich nur eines im Leben brauchen, und das ist Gott. Und trotzdem ist Gott so weit. Wenn ich einmal Gott begegne, wenn ich ihn kennenlerne, dann habe ich alles erlöst. Alles habe ich gelöst in meinem Leben. Das alles ist ein Phantom sozusagen. Alles ist immer in Frage gestellt, wenn ich ihn nicht gefunden habe. Es genügt, wenn ich nur schaue, also zum Beispiel einen Apfel oder Apfelbaum. Und wenn ich sehe, Apfel ist so eine gute Frucht, so schöner Duft. Und so köstlich ist zu essen. Aber wenn ich schaue, woher, wer hat das getan? Wo ist diese Fabrik, die diese Äpfel getan hat, fabriziert hat? Niemand weiß es. Und wir wissen noch etwas, dass eigentlich die Wurzeln des Baumes unsichtbar sind. Sie dürfen auch nicht sichtbar werden. Sonst geht der Baum zugrunde. Wer ist Wurzel deines Lebens? Sehr oft meinen wir, unsere Eltern sind Wurzel. Meine Mutter weiß, woher sie mich zur Welt gebracht hat. Na, frag mal deine Mutter. Weiß sie wirklich, woher du zu ihr gekommen bist? Keine Mutter weiß. Keine Mutter hat dich erwartet. Keine Mutter kannte dich vorher. Keine Mutter formt dich. Sie weiß nur, dass etwas in ihr geschieht. Wer kommt zur Welt, das weiß sie nicht. Sie wusste es nicht. Niemand weiß es. Also wir kommen zur Welt nicht von unseren Eltern. Nein, sie entscheiden nicht über unser Leben. Jemand vorher hat das entschieden. Wer? Vor ein paar Monaten habe ich gehört, dass in Gemelli-Klinik in Italien, dass sie entdeckt haben, dass eigentlich nicht wissenschaftlich wahr ist, dass zuerst die Eltern empfangen das Kind und dann Gott gibt die Seele. Nein, umgekehrt ist es, sagen sie. Wissenschaftlich ist umgekehrt. Warum? Zuerst Gott schafft dir deine Person, deine Originalität, dich. Er schafft zuerst dich. Deine Geistseele, deine Person, also dein Gewissen, dein Intellekt und so weiter. Danach, die Eltern schaffen nur psychosomatische nur Struktur. Und diese psychosomatische Struktur, also wie nach diesem, eine Seele, nach dem, wie sie alles sich entwickelt. Das heißt, zuerst Gott hat dich geschaffen. Aber wer ist Gott? Haben die Atheisten wirklich recht, wenn sie glauben, dass es Gott nicht gibt? Sehr oft die Menschen nämlich meinen, dass die Atheisten wissen, dass es Gott nicht ist. Sie glauben nur. Sie glauben nur, dass es Gott nicht gibt. Sie können nicht wissen. Ich glaube aber, dass es Gott gibt. Und beides entwickelt sich auf unsere geistliche Dimension und nicht auf unsere psychosomatische Dimension. Wir wissen ja, die Tiere haben nur psychosomatische Dimension. Die haben Psyche, die haben auch vegetative Seele. Aber geistliche Seele, Person, das hat nur Mensch. Deswegen, Mensch ist wesentlich Geist und nicht Psyche und Körper. Also ich werde über so viele Dinge reden müssen in diesen Tagen. Denn heute, wir leben in einer Zeit, die letzten 10 Jahre, haben sich endlich Wissenschaft und der Glaube oder die Theologie, wenn Sie wollen, aber mehr und Glaube haben sich endlich zusammengebunden. Heute arbeiten in der Welt mehr als 20 verschiedene Zentren, wo Theologen zusammen mit Physikern zusammenarbeiten, um zu entdecken, was ist eigentlich in diesen letzten Gründen der Materie, was ist das? Ist die Materie endlich geistlich? Die Marxisten haben gemeint, zuerst ist Materie und aus Materie kommt Geist als etwas, als ein Rauch oder was und so weiter, als ein Produkt. Na, jetzt ist umgekehrt. Die Physik selbst hat entdeckt, es gibt Geist. Und Neurologen besonders. Nicht nur also in Amerika. Dr. Amen zum Beispiel, haben Sie vielleicht gelesen, seine Bücher, wie funktioniert dein Gehirn oder das andere heilen Hardware der Seele, sagt er. Er meint über das Gehirn. Auch unsere kroatischen Neurologen sprechen davon, dass es zuerst Geist gibt. Und das Entscheidende für unser Gehirn, für unser Körper, der Geist ist. Sie sagen, jedes dein Wort wird im Geiste repliziert. Der Geist entwickelt sich nach dem, was du denkst, was du sprichst, wie du empfindest, was du erwartest. Indem du das Gute erwartest, sagen sie, der Geist wird geheilt. Wenn du das Negative, Angst erwartest, Tod und so weiter, der Geist wird zerstört. Dass eine große Revolution entsteht erst jetzt, wo der Geist entdeckt worden ist. Der größte Akademiker bei uns, ein großer Physiker, auch weltbekannt, Ivan Supek, bei uns in Kroatien, hat einmal am Fernsehen gesagt, ja, ich war, sagte er, Atheist. Warum? Weil die Wissenschaft ganz klar gezeigt hat, dass es Geist nicht gibt, also Gott auch nicht. Jetzt sagt er, wo die Wissenschaft entdeckt hat, dass es Geist gibt, jetzt kann ich nicht mehr Atheist werden. Wir werden darüber noch mehr zu reden kommen, aber jetzt vielleicht einige Sachen praktische nur, wie wir diese 3 Tage gut verbringen können. Ich bin wirklich froh, dass ich hier sitzen darf. Und dass ich irgendwie zuhören kann, was Gott zu euch sagen will. Aber nicht nur das, als Priester der katholischen Kirche will ich einfach nicht nur das, sondern auch hören, was Gott an dir tun will. Denn Gott spricht nicht nur, er spricht und tut zu gleicher Zeit. Und deswegen, hebräisches Wort, das Wort heißt eben tun oder Werk, tun und reden zusammen. Gott tut, indem er redet. Und Gott redet, indem er tut. Wenn du Blumen schaust, verstehst, was Gott zu dir da sagt. Die kleine Teresa, sagt sie, als sie krank war, vor dem Tod lag im Bett, da war sie depressiv sehr oft. Und auf einmal sagte sie, ein Wind, ein Hauch von Wind, nur wehte ein bisschen und bringte in Bewegung die Vorhänge. Sie hat gesagt, es hat mich fasziniert. Sofort habe ich entdeckt, oh lieber Gott, so liebst du mich. Du hast mir einen Besuch gemacht. Du wolltest mir zeigen, ich bin nicht alleine. Und sagte sie alles, was aufs Zimmer kam. Sie verstand sofort, du wolltest mir etwas sagen. Probieren Sie mal heute Abend nur, fragen Sie einen Baum. Fragen Sie ein Tier. Fragen Sie eine Blume. Was willst du mir sagen? Sehr oft würden die Blumen sagen, warum seid ihr Menschen so dumm? Denn seht ihr wirklich nicht, wer hinter mir steht? Von wem bin ich Zeichen für euch? Es ist schwer, Mensch zu sein. Viel leichter ist es, Tier zu sein. Denn Tier hat Instinkt. Und aus diesem Instinkt weiß es, was zu tun ist. Der Tier hat Aufgabe und weiß es, diese Aufgabe. Aber der Mensch muss ihm entscheiden. Er muss immer zuerst erkennen, dann entscheiden und dann langsam zu Gott kommen und dann vieles tun. Deswegen sind wir frei. Und Freiheit heißt, entscheide dich. Willst du heute glücklich sein oder unglücklich? Entscheide dich. Das hängt von dir ab. Dein Körper erwartet dein Wort. Dein Körper erwartet dein Wort. Ich habe es probiert immer wieder. Probiere immer wieder. Ich habe es gelernt vor ein paar Monaten. Immer wieder meinen Körper reden, ich glaube. Indem ich sage, ich glaube, was meine ich darunter? Zuerst heißt es, ich glaube, wenn ich sage, heißt es, ich erwarte das Gute. Ich erwarte das Gute. Mein Körper sofort reagiert, tut es nach dem Guten. Dann, wenn ich sage noch, ich glaube, das heißt noch etwas, ich erkenne, dass jemand mich liebt, dass jemand an mich denkt, dass jemand mit mir Gutes vorhat. Das heißt Glauben. Wenn du sitzt jetzt neben jemandem, dann glaubst du daran, dass dieser neben dir das Gute zu dir tun wird und nicht, dass er dich umbringt. Wenn du nur ein bisschen zweifeln würdest, oh, der könnte mich umbringen, du würdest sofort wegfliehen und nach Hause sagen, ja, ich gehe lieber nach Hause. Glauben heißt erkennen. Dieser neben mir ist gut. Von ihm kann ich nur das Gute erwarten. Und wenn ich weiß, dieser liebt mich, dann bin ich glücklich. Warum? Dann ist mein Leben sicher. Angst entsteht da, wo ich nicht glauben kann, dass jemand mich gern hat. Wenn jemand mich nicht gern hat, er kann mich auch umbringen. Er kann immer gegen mich sein. Er kann mich hinrichten. Aber wenn jemand mich liebt, indem ich das erkenne, dann bin ich großartig. Dann kann ich mich entwickeln. Dann bin ich glücklich. Wissen Sie, wenn es Gott nicht gäbe, wir sollten ihn ausdenken. Der Mensch ist so geschaffen, dass er ohne Gott einfach nicht funktionieren kann. Lesen Sie, was heute die Neurologen entdeckt haben, dass unser Gehirn trägt einen Punkt, den sie Gott nennen. Das heißt, es gibt eine Funktion im Gehirn, das einfach Gott verlangt, nach Gott sich verlangt. Na, Gott funktioniert. Zeigt einfach Gott, göttliche Sitzung sozusagen in uns. Funktion Gottes in uns hat. Und Dr. Rahmen fragt sich ja, wundern Sie sich nicht, wenn Sie einmal entdecken, dass unser Gehirn auch wesentlich beibringt in unserer Spiritualität, auch in unseren Gebeten und so ähnlich. Gehirn. Nicht nur also, dass wir jetzt irgendwie unseren Geist spüren und wissen, was der Geist ist, sondern auch unser Körper langsam fast berührt Gott. Und was am schönsten ist es bei all dem, Gott ist nur die Liebe. Passen Sie mal auf. Gott ist nur die Liebe. Wenn Gott jemanden in die Hölle werfen würde, würde er keine Liebe mehr. Sagen Sie mir eine Mutter, die eigenes Kind ins Wasser, oder in den Fluss oder ins Meer oder irgendwo ins Bodenlose. Oder sagen wir also in Fegfeuer oder irgendwo noch schlimmer werfen könnte. Liebe. Gott ist die Liebe. Gott kann nicht lieben. Er ist die Liebe, sagt uns die Heilige Schrift. Gäbe es Gott nicht, wenn er nicht Liebe wäre. Wenn er nicht liebte. Und eben das, weil Gott die Liebe ist, deswegen bin ich glücklich. Das heißt, es gibt keine Lage in meinem Leben, dass ich mich nicht doch herauskriege. Und denken Sie daran, nur ein Wort, Jesus, gedenke meiner, des rechten Schächers, schon gerettet. Der Prophet Joel sagt, wer Gottes Namen anruft, ist gerettet. Hast du Angst vor Gott oder glaubst du an Gott? Ich habe Angst nur vor Teufel, vor Gott. Nein. Aber ich verehre Gott tief. Ja, das ist etwas anderes. Ich bin so glücklich, dass es Gott gibt. Ich bin so glücklich, dass ich katholischer Priester sein darf. Ich bin so glücklich, dass ich Ihnen sowas reden kann. Ich bin so glücklich, dass Jesus Christus als historische Gestalt zu uns gekommen ist, dass ich nicht, irgendwie nicht Gott jetzt suchen soll, wo er Gott, wie ist Gott. Ich weiß es nicht. Ich weiß genau, wie Gott ist. So wie Jesus aus Nazareth. Und er ging durch die Welt. Nur das Gute. Immer das Gute zu tun. Glaubst du an Gott oder hast du Angst vor Gott? Die Liebe vertilgt die Angst, sagt uns der heilige Johannes. Glaubst du, dass Gott souverän ist über die ganze Welt und Weltgeschichte? Er hat dich und mich ganz frei geschaffen. Auch, dass wir diese Freiheit nämlich falsch verwenden können. Und als das Negative tun, weil indem du das Böse tun kannst, dann bist du nicht frei. Freiheit ist eine Kraft, eine Fähigkeit, nur das Gute zu tun. Weil wenn du das Negative tust, wenn du das Böse tust, dann ist deine Freiheit immer kleiner. Denken Sie nur an die verschiedenen Leute, die alkoholisch süchtig geworden sind, die drogensüchtig geworden sind. Was heißt das? Was ist das Böse? Was ist Bosheit? Sagt uns Philosophie und Metaphysik. Bosheit ist im Mangel an den Guten. Indem ich das Negative denke, tue, rede, habe ich immer weniger im Leben. Das heißt, Freiheit heißt, überall gehen zu können. Wenn diese Wirklichkeit immer kleiner, verkürzter ist, dann ist meine Freiheit kurz. Das heißt, Freiheit kann nichts gegen sich tun. Deswegen, Freiheit will immer das Gute. Meine Freiheit einfach schreit nach dem Guten. Dann kann sie sich entwickeln, entfalten ins Unermessliche. Also, nur zu kurz einige von diesen Dingen, damit Sie wenigstens spüren, was wir in diesen Tagen auch nicht nur hören, sondern mehr von Gott erfahren werden. Erfahren. Es ist wichtig, Gott erfahren. Seitdem ich also so mit Jesus lebe, dass ich ihn wirklich also so um Hals umarme, sage, lieber Jesus. Indem er mich auch umarme, sage, lieber Tomislav, ich bin glücklich. Indem meinen Vater im Himmel und seinen Vater um Hals fallen darf, und das ist herrlich. Früher hatte ich immer Angst. Diese Sünde, diese Unzulänglichkeit. Ich bin doch Priester, ich sollte Tag und Nacht arbeiten. Ich bete auch zu wenig. Ich faste kaum. Ich hatte Angst vor Gott. Mensch. Seitdem Jesus mein Freund ist, seitdem ich erkannt habe, dass er ein Mensch geworden ist, historische Gestalt, unter uns geworden, ein Jude, ein wunderbarer Jude, Freund von Deutschen und Kroaten auch. Indem ich das erkenne, dann weiß ich, wie Gott ist. Und dann weiß ich, dass Gott nicht bestraft, sondern verbessert. Wenn das Kind Schlechtes getan hat, Mutter bestraft nicht, sondern sagt, bitte mache nächstes Mal nichts. Schau mal, es ist alles schlecht gegangen, nicht wahr? Sünde zu tun, heißt nicht irgendwie Gott jetzt durchbohren, sondern dich durchzubohren. Denke nur an irgendwelche Sünde, wo du glücklich geworden bist durch die Sünde. wo du das Negative, wo du das Böse getan hast und dadurch glücklich geworden bist. Denke nur, wenn du üble Nachrede sprichst, was spürst du dabei? Wenn du nach diesem Gespräch nach Hause gehst, spürst du dich ganz unermesslich schlecht, ekelhaft. Aber wenn du nächsten Tag siehst, diese Frau, über die du diese üble Nachrede gesprochen hast, du kannst sie nicht mehr sehen. Das heißt, diese Wirklichkeit ist jetzt weg. Mit dieser Frau kannst du nicht mehr zusammengehen. Wenn du über deinen Nachbarn etwas Negatives gesprochen hast, du kannst ihn morgen nichts mehr anschauen. Nein, nein, du gehst sofort. Deine Welt wird immer kürzer. Denke daran, wenn du am Abend mit deinem Mann und mit deiner Frau gezankt hast und jetzt gehst du ins Bett, ohne vielleicht Hand zu reichen oder ohne einfach im Geiste zu sagen, lieber Mann, es tut mir leid. Wenn du ohne das gehst, ist ganz sicher, du kriegst Neurosen. Du kriegst Neurosen. Wenn du ein Auto geklaut hast, gestohlen hast, kannst du frei fahren? Nein. Du schaust über, oh, vielleicht ist der, ist Polizei. Oh, Mensch. Überhaupt, wenn du etwas gestohlen hast, das kannst du nicht genießen. Du hast so schöne Sexualität. Gott hat dir diese schöne, wunderbare, schöne Sexualität geschaffen. Auch so einen Genuss. Aber denke daran, hast du überhaupt irgendwann das genossen? Durch die Sünde. Mit falscher Frau, falschem Mann. Ohne wirklich diese wunderbare Liebe. Denn die Sexualität braucht zuerst die Liebe, Zärtlichkeit, Intimität. Dann ist das herrlich. Aber nur so, Nacktheit und so weiter, das ist Dummheit. So machen die Tiere. Die Kirche verbietet nicht die Sexualität, sondern verbietet die Zerstörung von Sexualität. Die Kirche dient uns, um die Welt zu genießen, denn die Welt ist von meinem Vater. Und irgendjemand durch mich wird diese Welt zerstören. Wir sagen, das ist Teufel oder das ist Satan. Aber wir machen das auch. Und ich weiß, dass ich das nicht mehr wieder gut machen kann. Wenn ich jemanden umgebracht habe, ich kann ich nicht mehr aufbringen, also mehr zur Verstehung bringen. Das kann ich nicht, ich bin nur Mensch. Aber mein Vater kann. Deswegen brauche ich Gott. Und deswegen kann mich Gott nicht bestrafen, weil ich jemanden umgebracht habe, sondern er will mir helfen. Denn ich sage, oh Gott, was soll ich jetzt tun? Also komm. Hast du es gesehen? Bist du glücklich? Nein. Kannst du wieder gut machen? Nein. Und? Ich mache es. Allerliebe Vater. So schön nämlich, Gott als wunderbaren Vater und Gott als Freund zu haben. Es ist so schön, wo ich bei Karl Rahner, Sie wissen ja, Karl Rahner ist einer vielleicht von den größten Theologen gewesen, besonders im Konzil. Als ich bei ihm in seinem Büchlein, was heißt Jesus lieben, gelesen habe, wo er da ein Kapitel hat darüber, kann man Jesus um den Hals fallen? Und dann erklärt er so schön, Jesus ist historische Person, das ist klar. Ich bin auch Mensch. Was heißt, sagt er, was heißt jemanden umarmen, um Hals fallen? Ist das etwas Körperliches oder Geistliches? Umarmen, heißt es das also nur jemanden würgen? Oder heißt es nur Zeichen mit deinen Armen? Ich habe dich so gern. Ich möchte dich ganz, ganz in mir haben. Ich möchte, dass du immer lebst. Du bist für mich mein Glück. Das ist etwas Geistliches. Und er sagt weiter, wenn Mann und Frau sich am Morgen, bevor sie zur Arbeit gehen, umarmen und dann gehen, den ganzen Tag sind sie umarmt. Denn das ist etwas Geistliches. Das Wesen des Geistes ist Freiheit vom Raum und Zeit. Die Liebe kann nicht hier oder da sein. Die Liebe deiner Mutter, auch wenn sie gestorben ist, wenn deine Mutter tot ist, wo ist ihre Liebe? Immer da. Geist stirbt nie. Und deswegen also diese Umarmung, das ist etwas Geistliches. Und weil Jesus jetzt auferstanden ist, aber ein Mensch ist auch, und ich auch Geist habe, kann ich umarmen. Ich habe es probiert, aber es funktioniert herrlich. Ich werde heute probieren. Da werden Sie sehen, was heißt eigentlich Christ zu sein. Indem wir nämlich nur so verkürzt, indem wir Christentum und überhaupt unser Glauben nur liturgisch sehen, ist zu wenig. Das ist nur ein Drittel vom Glauben. Eines ist Verkündigung, Wort Gottes. Das zweite ist Liturgie. Das dritte ist Erfahrung. Begegnung mit Gott. Unsere Bischöfe haben, kroatische Bischöfe, für das drittes Jahrtausend geschrieben, ein Dokument, in dem heißt es am Ende, wenn du Jesus Christus nicht existenziell und persönlich nicht begegnet bist, kannst du auch den Heiligen Geist nicht erhalten. Bist du nicht offen dem Heiligen Geist. Und der Papst Johannes Paul II. Sagte auch, indem du Jesus Christus begegnest, dann bekommst du sofort Erfahrung des Geistes. Der Heilige Geist einfach fällt über dich, erfüllt dich. Begegnung mit Jesus. Und wir werden also in diesen Tagen besonders zu dieser Begegnung mit Jesus kommen, versuchen zu kommen, damit wir den Heiligen Geist haben, damit wir endlich spüren, wie schön ist es, Christ zu sein. Unsere Messe sind so traurig, so ernst. Ernst ist nicht dasselbe wie Ehrfurcht. Anders ist Ehrfurcht. Aber das Kind hat Ehrfurcht vor seiner Mutter. Ich kann lachen und Ehrfurcht haben vor meinem Vater. Ich kann an Jesus einen Witz erzählen mit Ehrfurcht. Hast du überhaupt einmal Witz an Jesus erzählt? Ich war in Norddeutschland, da waren irgendwie 600 Leute beim Seminar. Hälfte von denen waren also die Menschen, Businessmen sagt man das also, Geschäftsleute, die waren dabei, zwischen also 30 und 50 Jahren. Und dann habe ich versucht, ihnen beizubringen, wie man eigentlich beten kann. Dass Gott Geist ist, wir haben Geist. Jesus ist Mensch geworden, also du kannst Deutsch reden mit ihm, er versteht Deutsch. Dann, dass du wirklich also als Freund zum Freund gehen kannst. Nur schauten weiter, ich habe gemeint, wozu bin ich denn hier? Das war bei Köln, ich erinnere mich genau. Es war 10 Uhr vormittags und um 11 Uhr. Ich wollte keine Pause machen, bevor sie beten, ich werde nicht. Und dann ist es irgendwie eingefallen, ja gut, jetzt jeder von euch muss seinen Witz an Jesus erzählen. Die waren empört. Denken Sie nun an die Norddeutscher. Noch mehr als wir irgendwie rationell denken und ja, irgendwie anders, aber tiefer. Sie waren empört. Ich habe gesagt, ja, war Jesus Mensch? Schon, sagten sie. Hat er mal gelacht? Ja, das wissen wir nicht. Aha. Ja, wenn es als er mit den Kindern gespielt hat. Die Heilige Schrift hat nirgends geschrieben, dass Jesus gelacht hat. Das habe ich erzählt. Ja, weil die ganze Heilige Schrift, das ist ein Lachen Gottes an uns. Wieso? Da habe ich erklärt, wie eigentlich Jesus mit Kindern gespielt hat. Wo die Apostel haben gemeint, nein, bitte, unser Chef, unser Meister ist ein großer, ist Universitätsprofessor sozusagen in Israel. Er kann nicht mit Kindern spielen. Jesus sagte, nein, lass Kinder. Eben mit ihnen kann man spielen. Denn die Kinder sind viel, viel geistlicher als die Erwachsenen. Viel geistlicher. Viel vernünftiger. Das werden wir auch in diesen Tagen erfahren können, leider. Und dann ist es, dann habe ich weiter erklärt, also zum Beispiel, als Jesus nach Emmaus gegangen ist. Denken Sie nur daran. Zwei Jünger traurig gehen von Jerusalem weg. Alles ist weg. Jesus ist gestorben, da kann man nichts mehr machen. Ein paar Frauen haben gesagt, es ist auferstanden. Ach, Dummheit, auferstanden. Woher denn? Und dann auf einmal sehen sie, jemand geht hinten etwas schneller als sie. Und er kommt. Und fragt auf einmal, ja, warum redet ihr denn? Sie fragen, ja, woher kommst du? Aus Jerusalem. Ja, und weißt du nicht, was in diesen Tagen Jerusalem geschehen ist? Nur was denn? Denken Sie, Jesus. Der will sich nicht zeigen, dass er Jesus ist. Weil er auferstandenen Körper hat. Auferstandenen Leib. Er macht das so Witze mit ihnen. Ja, was ist denn los? Und dann erzählten sie ja über Jesus aus Nazareth und das, was mit ihm geworden ist. Er ist gestorben, ans Kreuz geschlagen. Ach so, schrecklich, meinte er. Also Witz. Brauchen Sie einen größeren Witz? Hat er nicht innerlich so gelacht? Und dann noch weiter. Dann erklärt er ihnen, ja, wissen Sie, Propheten haben das gesagt, ja, vielleicht ist das richtig. Ja. Und das Herz brennt in ihnen, Mensch. Aber dann will er weiter. Oh, bitte bleibe mit uns. Schau mal, die Sonne ist schon weg. Bleibe. Wohin gehst du? Ja, ich muss weiter. Er will nicht weiter. Er war nur ein Witzmeister. Deswegen wollten die Autoren von Heiliger Schrift darüber nicht reden. Denken Sie daran, dass die Heilige Schrift, das Neue Testament heißt, Evangelien heißen frohe Botschaft. Haben Sie überhaupt daran gedacht? Das ist frohe Botschaft. Eine lachende Botschaft. Gott lacht Tag und Nacht über unsere Dummheit. Wo ist unsere Dummheit? Dass wir so ernst sind. Dass wir Angst haben vor Atombombe, Angst haben vor Terrorismus, Angst haben vor Fundamentalismus, Angst haben vor Tod, Angst haben über die Welt. Ja, was wird mit unserer Welt sein? Jesus sagt, ja, wieso? Seit wann ist das eure Welt? Ist das nicht meine Welt? Habe ich nicht euch die Welt gegeben? Ja, aber unsere Gesellschaft. Auf jeden Fall, schau mal. Seit wann ist die Gesellschaft deine? Hast du die Gesellschaft geschaffen? Wem gehört die Gesellschaft? Ja, aber diese Leute, achso, gehören dir. Aber Terroristen, ja, gehören mir. Glaubst du nicht, dass ich kontrolliere? Schauen Sie, mit Gott, das Leben ist so wirklich frohe Botschaft. Und dann auch, wenn du Kopfweh hast, wenn du auch irgendwie arm gebrochen hast, auch wenn du Grippe hast, auch wenn du schon 92 Jahre alt bist und erwartest bald das Grab, trotzdem ist das Leben so schön. Das Leben ist so schön. Denken Sie daran, bevor Sie zur Welt kamen, bevor Sie nach Deutschland kamen, wo waren Sie? Bevor Sie geboren sind, Sie waren Mutterschoß. 9 Monate, haben Sie nie daran gedacht? 9 Monate waren Sie da. Also eine Welt. Denken Sie jetzt, wenn jemand käme in Mutterschoß und dich gefragt hätte, ja, weißt du, dass es deine Mutter gibt? Was würdest du sagen? Mutter? Nein, es gibt keine Mutter. Ich habe Mutter hier nie gesehen. Wenn jemand dich fragen würde, Mutterschoß, pass mal, 9 Monate warst du, mit 9 Monaten bist du schon, oh, groß. Schon Mittelschule hast du dabei, im Mutterschoß. Wenn jemand dich fragen würde, ja, weißt du, dass es eine Welt gibt, dass du musst hier jetzt sterben, aus dieser Welt heraus, aber da kommst du in eine neue Welt. Da wirst du langsam lernen zu reden, Fahrrad fahren. Da wirst du langsam viele Freunde kennenlernen, da wirst du in die Schule gehen, dann wirst du die Musik und entweder singen oder hören, dann wirst du Vater und Mutter kennen. Du würdest sagen, na, das ist Dummheit. Es gibt keine andere Welt. Alles ist hier. Es gibt keine Mutter. Es gibt keine andere Welt. Und jetzt komme ich und sage, glaubst du, dass es Gott gibt? Gott? Dass er dein Vater ist? Vater. Dass er dich unermesslich liebt,
er,
dass er dir schon alles vergeben hat und alles wieder gut gemacht hat, was du falsch getan hast im Leben. Na. Und trotzdem der Apostel Paulus sagt, wir leben in ihm, bewegen uns und sind. So wie du in Mutterschoß. Gibt es Gott? Nein. Hast du ihn gesehen? Ich nie. Kann das Kind die Mutter im Mutterschoß sehen? Und jetzt, wenn ich dich erzähle, pass mal auf, wenn du oben kommst, all deine Sehnsüchte werden erfüllt. Na, sag mal. Das, was du Tod nennst, das ist eigentlich Leben. Du wirst sehen, das ist Geburt, neue Geburt. Es gibt eine dritte Welt. Die erste Welt war Mutterschoß. War die interessant? Naja. Jetzt kommt diese zweite Welt. Ist es mühsam, nicht wahr? Sicher ist es mühsam. Jetzt an diesem Abend musst du hier zuhören, diesen Priester aus Kroatien. Es ist nicht so leicht. Damit du sicher bist, ob es deine Mutter gibt und ob es eine neue Welt gibt. Und denken Sie daran, einmal wenn das Kind geboren wird, was heißt, auf einmal sieht die Mutter Gesicht zu Gesicht. Mami! Wenn du einmal geboren bist, du sagst, ja, ich muss sterben. Ich sage, nein, geboren werden. Dann willst du Gott von Gesicht zu Gesicht schauen. Das sagt unsere Theologie, das ist der Himmel. Das ist ein Vati, aber was habe ich 100 Jahre auf der Erde getan und dich nie gesehen? Aber es ist mir so fantastisch, so irgendwie interessant, wenn die Gynäkologen erklären, wenn die Mutter zum Beispiel schwanger ist und dann tut die Hand auf den Bauch, da kommt das Kind von unten und will sich verwöhnen. Einfach will mit eigenem Kopf spüren, Mutter. Ja, jemand ist da drüben. Es ist in Ordnung. Also wird mich nicht töten. Das ist so herrlich. Was ist das Gebet? Das Gebet heißt, mit dem Kopf zu kommen. Gut. Ja. Gut ist nicht so schlimm. Scheint, dass es da drüben gut ist. Und drüben, es ist so nah. Denken Sie daran, schon die Mutterschoß. So nah ist diese andere Welt. Und das ist es nicht. Die andere, göttliche Welt, die ewige Welt, ist so nah. Und wenn ich so alles rede, dann ist es mir, was ich am Ende sagen wollte, das ist es nämlich, weil Jesus mein Freund ist. Ich kann nie glauben, dass mein Freund mich ins Feuer werfen würde. Nur im Paradies. Wenn mich jemand fragt, ja, wo meinen Sie nach dem Tod zu gehen? Ja, in den Himmel. So schnell? Ja, sicher. Und du? Meistens die Leute sagen, wenn sie gute, fromme Leute, wenn sie heilige Leute sind, dann sagen sie, ja, wenn wenigstens Feuer, Fake-Feuer, dann frage ich mich, ja, wozu bist du denn so fromm? Nur Fake-Feuer. Und wenn du nur Fake-Feuer schaust, dann kommst du sicher. Denn dein ganzer Körper sagt, mein Chef sagt Fake-Feuer, nicht Himmel. Und ganzer Körper und ganz in dein Wesen arbeitet da, um also dahin zu kommen. Wohin schaust du? Wenn ich schaue zum Vater, ich muss zu meinem Vater, im Himmel. Nein, ich will nicht neben Jesus. Nein, zu dir, Jesus. Da ist der Frau, zu mir willst du. Denke daran, wenn du einen ganz wunderbaren Gast hast und dieser Gast kommt zu dir, sagt er, ja, heute Abend komme ich zu dir und du freust dich. Auf einmal siehst du, dein Geist geht zum Nachbarn, kommt nicht zu dir. Bist du zufrieden? Traurig, depressiv die ganze Nacht. Am Morgen gehst du zum Psychiater. Gott ist so glücklich, wenn du meinst, in den Himmel zu kommen. Dann versteht er, du liebst Gott. Du willst nur mit ihm sein. Das heißt, dein ganzes Leben richtet sich ihm. Nein, nur mit dir, Jesus. Und wir werden versuchen, heute in diesen Tagen zu Jesus so nahe zu kommen, dass du spürst, er ist mein Freund. Und ich weiß, mein Freund kann mich nie vernichten, sondern nur mich aufbauen und retten. Jesus ist gekommen, um nicht zu richten, sondern zu retten, sagt uns Heiliger Johannes im Evangelium. Nicht zu richten, sondern zu retten. Ich bitte Sie, wenn Sie in diesen Tagen also gute Früchte nach Hause bringen wollen und zu Ihrem Leben, dann ist es gut, wenn Sie sich je mehr irgendwie entspannt fühlen, wenn Sie gelassen hier sitzen. Versuchen Sie nicht, das wie einen Vortrag hören. Wenn Sie das tun, dann sind Sie auf der psychophysischen Ebene. Oder da sind Sie auf der rationellen Ebene. Ratio, Vernunft, kann nicht in den Glauben hinein. Ratio ist nur ein Hindernis oder eine Hilfe, um in den Glauben zu kommen. Aber Ratio kommt nur bis zum Glauben, sagt unsere Theologie. Ich muss genug Gründe haben, dir zu glauben, dass du mich liebst. Das kann. Ratio kann sagen, ja schau mal, diese Frau macht das für dich, das für dich, das für dich. So viele Briefe schreibt sich, oh, soll das, bringt dir Schokolade und so weiter und so weiter und so weiter. Und du sagst am Ende, ja, diese Zeichen sind. Aber Ratio kann nie sagen, ja, sie liebt dich. Ratio kennt die Liebe nicht. Ratio kennt Gott nicht. Aber Ratio gibt dir genug Gründe, dass es Gott gibt. Dass du rationell ganz einfach sagen kannst, ja, es gibt ihn. Und dann sagst du, ja, liebe Ratio, wenn es Gott gibt, dann geh ich zu ihm. Ratio sagt, ja, ich kann nicht weiter. Ja, das weiß ich, du kannst nicht glauben, aber ich kann. Weil ich auch Geist bin. Deswegen gelassen zu sein. Wenn sie gelassen sind, da haben sie ihre Sorgen weg. Dann ist nur eines, Gott ist hier. Ich weiß, ich bin gekommen, nur um endlich mich kennenzulernen. Und ich weiß, nur in Gottes Augen kann ich mich erkennen. Er hat mich geschaffen. Er hat diese ganze geschaffen. Er hat mich meine Person gegeben. Da diese Person entwickelt, entfaltete ich mich oder entfaltet sich alles in mir. Ich fühle mich dieser, der ich bin. Weil meine Person das ist. Das weiß ich, indem ich also Geist bin, bin ich mit Gott so nah. Und dann ganz langsam kann zu dieser Begegnung mit Jesus kommen. Und das wäre schön. Also zuerst gelassen zu sein, das ist sehr wichtig. Und hier geht es um die geistliche Heilung. Also bitte nicht körperliche, nicht psychische Heilung, sondern Geist. Das ist meine Spezialität. Ich habe es eingesehen nach Jahren, nachdem ich so viele Seminare gehalten habe, in den 90er Jahren, dass es auch eine andere Dimension gibt, geistliche. Und dass es Geist gibt. Und dass der Geist funktioniert über Geist-Seele. So wie wir psychische Seele haben, sensitive, so wie wir auch vegetative, die für Körper ist, so haben wir auch Geist-Seele. Und dass diese Geist-Seele ganze Struktur hat und dass diese Geist-Seele sehr pathologisch leiden kann, das heißt sehr traumatisiert, krank, verletzt werden kann. Und ich habe langsam entwickelt, dass es auch eine Diagnose gibt, dass man also das alles sehen kann und dass man alles das therapieren kann. Kognitive Therapie, axiologische Therapie, anthropologische, Gnadenhaut und so weiter.
Liebe Hörerinnen und Hörer, oder besser gesagt, liebe Exerzitienteilnehmer bei Radio Horeb, Sie hörten gerade den ersten Vortrag von Professor Tomislav Ivančić aus Zagreb, den er bei Einkehrtagen im Herbst 2005 im Allgäuer Vigratsbad gehalten hat. Das Thema Hagiotherapie, die ganzheitliche Heilung. In diesem ersten Vortrag ging der Professor darauf ein, in der Frage, wer hat mich geschaffen? Was ist der Mensch, Materie oder mehr? Geist? Kann der Mensch ohne Gott leben? Er erörterte dabei, die wahre Freiheit ist die Kraft, Gutes zu tun. Und, wie Sie selbst hören konnten, er definierte seine Vortragsmentalität in der Diagnose der geistigen Heilung, dass eine ganzheitliche Therapie möglich ist. Sollten Sie Fragen über Kontaktadressen oder Informationen über die zahlreiche Literatur des Referenten haben, wenden Sie sich bitte an den Hörerservice.